Philosophie Kill Them with Kindness. Mir ist sehr wichtig, dass man nett ist miteinander.
Das hast du wirklich aufgebaut.
Ja, wirklich. Also, ich spiele auch nicht gegen Personen oder so. Und auch nicht, ich hasse auch nicht Männer. Also, ich habe meinen Mann sehr, sehr geliebt. Und Love of My Life war. Und wenn du fragst, wenn ich mich verändert habe, dass ich bin sehr fearless geworden. Also, wenn jemand nicht gerade verletzt und niemand gestorben ist, bringt mich also gar nicht aus der Fassung. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Gelassenheit im Leben gegenüber und können priorisieren, was wichtig ist und was nicht.
Herzlich willkommen zu Coop Kind, einem Podcast von der Coop Zeitung. Hier geht es um Menschen, ihre prägenden Momente und um die Frage, was sie im Leben prägt hat und geformt. Wie haben sie sich seit ihren jungen Jahren verändert und von was träumen sie noch? Heute bei mir ist Patricia Lehri. Sie ist Unternehmerin, Fintech-Gründerin und Wirtschaftsjournalistin. Ich freue mich sehr, Patricia. Bist du bei uns?
Danke für die Einladung.
Wir kennen uns ja schon, muss man ganz transparent am Anfang eigentlich sagen. Wir haben immer die gleiche Maskenzeit bei SRF. Magst du dich noch erinnern?
Ja, absolut. Aber wir haben nie einen Tag zusammen.
Nein, das stimmt. Das haben wir tatsächlich nie gehabt. Aber ich mag mich erinnern, weil ich dich immer bewundert. Ich habe immer gedacht, diese Frau, die geht ihren eigenen Weg, die ist furchtlos, die ist cool, die ist auch wahnsinnig nett. Was hast du so für Erinnerungen an deine Zeiten bei SRF?
Ja, hat sich natürlich sehr gewandelt, das Berufsbild. Früher war es noch viel wilder zu diesen Zeiten. Ich bin dank SRF um die ganze Welt gekommen. Ich habe von Nordkorea, Iran, Russland Reportagen oder mal einen Monat im Slum gelebt, in Mumbai. Dazu mal viel alles können abdecken und dann eigentlich auch so die verschiedenen Wirtschaftssysteme gesehen, sogar noch Kommunismus, kommunistische System, Planwirtschaft, bis eben wirklich zu superkapitalistischen Systemen. Und man hat natürlich auch viel mehr Budget gehabt früher grössere Teams gehabt im Fernsehen. Das ist natürlich schon ein Wandel, den ich mitbekommen habe. Und die Medienbranche ist sehr stark durchgeschüttelt worden, ein grosser Abbau. Ich habe dann eigentlich auch gefühlt 10, 15 Jahre einfach eher Abbau erlebt. Und jetzt ist es schön, mal wieder etwas aufzubauen.
Du bist insgesamt 17 Jahre dort gewesen.
Ja, genau.
Und es ist wahnsinnig viel passiert seither. Du bist dann weg von SRF, hast nach einem kurzen Abstecher bei CNN Money dann eben das Unternehmen LX gegründet. Zusammen mit zwei Kolleginnen, Nadine Jürgensen und Simon Züger. Und ihr klärt ja spezifisch Frauen über Finanzthemen auf. Lass uns darum gerade zuerst mal aufräumen mit einem gängigen Vorurteil. Sind Männer wirklich besser in Finanzfragen als Frauen?
Wenn man jetzt anschaut, so die Investmentergebnisse, die wenigen Frauen, die investieren, erzielen bessere Renditen und bessere Ergebnisse an der Börse als Männer. Mhm. Bei der Finanzbildung sieht man aber einen grossen Gap. Da gibt es internationale Studien, wie man Finanzbildung abfragt, so über Teuerung abfragt, über Zinsen. Was wissen die Leute da so drüber? Und dann sieht man einen grossen Gap, 28% Unterschied. Die Männer schneiden besser ab. Aber wenn man dann die Antwort «Ich weiß es nicht» weglässt, dann schrumpft der Gap eigentlich zu 9%.
Wirklich?
Die Frauen wissen viel mehr, als sie denken. Und es hat einmal mehr wieder mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Der Confidence Gap.
Das ist ein grosses Thema, gell?
Riesig. Und die Frauen trauen sich dann auch das nicht zu. Aber man muss sich auch nicht wundern, dass sich Frauen das nicht zutrauen. Wir haben ja erst seit kurzem dürfen wir ohne die Unterschrift von unserem Ehemann Bankkonten eröffnen und eigene Immobilien oder Wohneigentum erwerben. Das ist erst Ende der 80er Jahre geändert worden. Also ich meine, es ist nicht mal 40 Jahre, wo man Zeit hatte und Frauen eigentlich auch überhaupt Zeit hatten, mit Geld umzugehen oder sich mit Finanzen auseinandersetzen.
Unglaublich. Also sicher ein Thema, das wir nachher noch werden, vertiefen. Zuerst wollen wir aber die ein bisschen besser kennenlernen. Und darum starten wir mit einer kleinen Rubrik. Ganz simpel. Sie heisst Entweder-Oder. Ich tue dir zwei Begriffe nennen und du darfst dich aus dem Bauch raus für einen entscheiden. Und wenn du magst, kannst du sogar noch begründen, wieso. Ist gut?
Ja.
Also, planen oder im Moment leben?
Oh, das ist ganz schwierig. Momentan, es ist so wie so zwei Herzen in einer Brust, oder? Im Momentleben ist durch meinen persönlichen Schicksalsschlag, weil ich gesehen habe, dass das Leben das Leben ist zu kurz für irgendwann sehr wichtig geworden, dass man auch Momente, Erlebnisse, Zeit mit Freunden, Familie mehr geniesst und auch mehr lebt, sehr wichtig geworden. Und gleichzeitig mit dem Aufbau von einem Start-up, wo halt Planung und je professioneller man wird und je grösser, skalierbarer ist es unglaublich wichtig, dort vieles vorauszuplanen. Also privat das eine im Moment und berufliches Planen.
Zwei Herzen in einer Brust. Bei Coop an der Kasse mit Karte oder Bar? Wie zahlst du?
Also ich bin wirklich sehr digital unterwegs, schon lange. Ja. Und ich bin auch noch jemand, der online eigentlich das meiste bestellt. Ich bin nicht so viel in den Läden.
High Heels oder Turnschuhe?
High Heels, ist klar, ich bin auch immer wieder darauf angesprochen worden und ich will einfach einmal mehr auch betonen, das haben schon Frauen vor mir gesagt, also High Heels lassen das Hirn nicht schrumpfen.
Nein, definitiv nicht, kann ich also bestätigen. Güppli an der Bahnhofstrasse oder Wurstbrötle im Wald?
Güppli, ich bin von Wabels.
Kann ich auch, würde ich mich auch
anschliessen. Übrigens haben die Witwe den Rosé Champagner auch erfunden, Veuve Clicquot, also ein paar, ja, paar Nicole Clicquot hat das erfunden und es haben sowieso zwei Frauen quasi das Champagner-Business prägt und gross gemacht, der Champagner, darum
ja, umso mehr
trinke ich das mit sehr viel Genuss.
Sehr schön. Journalistin oder Unternehmerin?
Unternehmerin.
Voll und ganz, würdest du das jetzt sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Journalismus hat ja schon sehr viel auch Unternehmerisches. Man sechs mit grossen Reportageprojekten vorbereiten, Budgetverantwortung haben. Ja, also ich finde, und auch die richtigen Fragen stellen, viel herausfinden. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten für mich auch. Und die Trends eben zu sehen, up-to-date bleiben, am Zeitgeist.
Okay.
Für mich nicht so ein grosser Sprung war. Aber ich glaube, viele Journalisten, und das hat sich auch gewandelt, du hast sicher auch eine eigene Firma. Ich hatte auch schon früher eine eigene Firma, meine eigene GmbH, wo ich gewisse journalistische Mandate oder Kommunikationsmandate darüber abgewickelt habe.
Ja, stimmt. Das habe ich mir gar noch nie so überlegt, aber ja, es macht Sinn. Die nächste oder die letzte Frage, die hast du mir eigentlich schon beantwortet, bei Coop online einkaufen oder direkt im Laden. Du hast gesagt, online. Auch wirklich so Lebensmittelsachen?
Ja, nein, das ist für mich, ja, das...
Spannend.
Ich kann das zum Zeitsparen, oder?
Ja.
Bin alleinerziehende Mutter, ein Start-up zum Aufbauen und auch sonst noch ein paar gewisse Herausforderungen. Darum ist das, wenn ich mit Pendeln dann schnell kann, online alles bestellen, dann zusammenstellen, dann spare ich wahnsinnig viel Zeit.
Ja, das macht Sinn. Kurze Werbepause. Jedes Jahr spendet Coop schweizweit 37 Millionen Teller Mahlzeiten an Schweizer Tafeln und Tischlein deckt dich für armutsbetroffene Menschen. So geht Coop also als Vorbild voraus und kann 99,8% von all ihren Lebensmitteln verwenden. Und genau darum geht es auch bei der Nationalen Aktionswoche gegen Food Waste vom 12. bis am 20. September. Mit verschiedenen Aktionen macht die Woche darauf aufmerksam, wie wertvoll Lebensmittel sind und wie wir alle im Alltag Food Waste können vermeiden. Mehr Infos und Inspirationen findest du unter mach-mehr-draus.ch und den Link den findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. So, jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge. Du hast vorhin die Confidence Gap angesprochen, oder? Und ich fühle mich ertappt, wenn du so etwas sagst. Weil ich selber auch, wenn ich ehrlich bin, gerade in so Finanzfragen, fühle ich mich sehr selten angesprochen. Was eigentlich komisch ist und auch im Kontrast dazu steht, dass mir eigentlich sehr früh beigebracht hat, dass es wichtig ist, als Frau das eigene Geld zu verdienen und das eigene Geld zu verwalten. Und ich wollte dich mal fragen, wer hat bei dir, ich sage jetzt mal, das Interesse geweckt an diesen ganzen Wirtschafts- und Finanzthemen? Wie ist das passiert?
Also ich glaube, es ist auch erst dann später gekommen, also sagen wir jetzt, nachher zum Start-up gründen oder zum wirklich die grossen Vermögenslücken zwischen den Geschlechtern schliessen, ist mir natürlich schon erst, als ich die Börse moderiert habe und kommentiert habe, SRF aufgefallen, ich finde nur Männer für die Sendungen, nur Chefökonomen, nur Chief Investment Officer, Frauen, keine Expertinnen. Und dann habe ich gemerkt, hey, Frauen sind gar nicht erst dabei, sie legen nicht an, sie nehmen die historischen Renditen und das sieht man, wenn man zurückgeht an der Börse. Da ist im Schnitt ist jedes Jahr 8-10% Rendite, je nach Index, im Schnitt drin gewesen. Mhm. Und Männer haben das irgendwie automatisch mitgenommen. Und das verstärkt natürlich noch mehr den Vermögenslücke, wenn die Frauen einfach nicht investieren, weil das ist ein Hebel, den sie aufholen können. Muss man im heutigen System einem von den wenigen, oder? Und ist umso wichtiger, dass sie es machen. Also dort ist mir der Gender Investment Gap natürlich enorm aufgefallen und gefunden, also, da muss man jetzt etwas machen.
Und wenn man ganz eigentlich an Anfang geht, also bevor du überhaupt Wirtschaftsjournalistin geworden bist, das Themenfeld, wann hätte dich das anfangen interessieren? Wann bist du das erste Mal in Berührung gekommen und hast gesagt, das könnte ein Karriereweg sein für mich?
Ja gut, ich habe eigentlich schon davon geträumt, entweder Seiltänzerin oder Mathelehrerin zu werden.
Also Mathelehrerin?
Ja, die Zahlen sind schon immer das gewesen, was ich gerne hatte. Aber ich habe mich natürlich dann aus feministischen Gründen auch extra für ein Männerstudium, ich habe noch viel Volkswirtschaft gehabt, entschieden, weil ich genau wollte nicht einen Frauenberuf oder ein Frauenstudium machen, um irgendwie in welche, ja, dann wirklich die klassischen Probleme wieder rüberzukommen, ja, auch mit dem Pay Gap und so weiter, oder keinen Job finden, wenn man viel Eis hat oder Kunstgeschichte studiert hat, ja.
Okay. Also das heisst schon, als junges Mädchen in diesem Fall, ist dir das irgendwie
gelegen? Ja, ich war schon immer rebellisch gewesen und ich habe auch immer gefunden, also einen Gerechtigkeitssinn und welches System. Zuerst muss man ein System verstehen, damit man es auch verändern kann. Mhm. Darum hat das Wirtschaftsstudium sehr viel Sinn gemacht.
Und ist das so familiär auch, ich sage, schon mal unterstützt worden? Sind das deine Eltern oder Geschwister? Hast du Geschwister?
Ich habe nur eine Schwester.
Ja. Also sind dir alle so ein bisschen an diesen Themen interessiert gewesen? Oder ist das etwas, was wirklich du für dich so ein bisschen erschlossen hast?
Nein, ich glaube, ich habe es schon auch gesehen, weil meine Mutter hat ja von zu Hause aus nicht mal einen Beruf erlernen. Mhm. Sie hat dann heimlich das KV gemacht. Sie hat gemeint, sie macht einfach so Bürolehre oder hat dann irgendwie als Au-pair ist sie geschickt worden. Das war so klassisch gewesen. Und man hat nicht einmal, eben, Frauen sind zum Heiraten und Gebären da gewesen. Also es kommt man wirklich, ich schaue jetzt gerade wieder Handmaid's Tale, es kommt einem bekannt vor. Und dann hat sie, wo wir eigentlich dann Teenager wurden, probiert wieder einzusteigen, wie das viele Frauen ja probieren. Und der Wiedereinstieg, nachher, wenn man dann so lange aus dem Beruf raus ist, habe ich halt gesehen, wie sie hunderte von Bewerbungen geschrieben hat und am Schluss einen mega schlecht bezahlten Beruf gehabt hat. Also das Downgrading dann auch von ihr. Und eben, ich habe immer gefunden, sie hätte auch alles können machen, genauso wie ich. Mhm. Und hat irgendwie sich selber in den Schatten gestellt oder, ja, und andere unterstützt.
Und dann hast du das gesehen und gesagt, ich möchte das anders angehen. Oder
also
ich
mir hat das schon den extremen Wunsch, also so, ja, nicht. Und das hat mir auch wahnsinnige Angst gemacht. Also ja, so etwas gesehen, so einen Abstieg.
Ja. Ich glaube, das ist ein Schicksal, wo ganz viele Frauen, ja, gerade aus dieser Generation,
und dann noch die ganze IT, Technologie, Computer, ja, Fortschritt, dann einfach, wenn man 10 Jahre draußen ist, oder gerade jetzt die KV damals, was sich auch vieles verändert hat, sie hat dann dort einfach nie mehr den Einstieg gefunden. Ja. Mhm.
Und ihre Tochter hat nachher als Wirtschaftsjournalistin bei SRF eigentlich Pionierinnenarbeit geleistet in einer Männerdomäne. Wie war das für dich? Das würde ich auch gerne mal wissen.
Ja, das war schon speziell, weil ich habe bei den Bilanzmedienkonferenzen, da sitzt dann die Geschäftsleitung vorne, alles Männer, vor allem CEO, Finanzchefs, die dort sind, die erzählen dann alles im Publikum, alles Wirtschaftsjournalisten, alles Männer. Das ist schon, also, wirklich Cherche la femme. Es ist wirklich nie, ich habe mich immer sehr, bin auch immer so die Einzige gewesen und dann auch die erste weibliche Wirtschaftsmoderatorin gewesen bei SRF. Und eben im angelsächsischen Raum sieht es ein bisschen anders aus. Die sind da halt immer ein bisschen früher. Also manchmal habe ich schon ein bisschen das Gefühl, die Schweiz ist ein Steinzeitland in diesen Belangen. Mhm. Aber Und dann habe ich auch, als ich die erste Sendung hatte, eine wahnsinnige Protestschreibe bekommen. Also auch, dort hat man noch Briefe geschrieben.
Wirklich?
Ja, dort ist dann gekommen, was will mir diese Barbie von den Börsenkursen erzählen? Was soll das? Und dieses Girlie oder irgendwie. Also, das ist natürlich schon, hat man natürlich gemerkt, der Widerstand. Und meine männlichen Kollegen, die haben Dolmetscherausbildung, und ich war Ökonomin.
Ja.
Und das ist zum Teil, sehr, also vom Optischen können Sie das nicht beurteilen, wer welche Ausbildung und welche Kompetenz hat.
Also Kompetenz abgesprochen wurde aufgrund von Aussehen und Vorurteilen. Das ist etwas, was dir oft begegnet
ist. Ja, das ist dann schon, dort ist eigentlich zum ersten Mal, als ich Sichtbarkeit wurde, hat eigentlich auch bei mir die vielen negativen, das sind eigentlich der erste Shitstorm. Ich habe viel Hate und Hass über immer wieder geerntet, aber erst natürlich, wenn ich sichtbar geworden bin.
Mhm. Und wie bist du mit dem umgegangen? Also ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, ich bin vor die Kamera gekommen zu einer Zeit, so 2018, dann ist gerade, ist es nachher sehr, also haben wir einen grossen Schritt gemacht, feministisch auch, mit dem Frauenstreik und also das ist wirklich, das ist gerade so eine Umbruchsphase gewesen im Denken auch, aber ich kann mir vorstellen, wenn man vorher vor der Kamera gestanden ist, wenn man das vorher durchgemacht hat, dann stelle ich mir das noch happig vor. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel Rückendeckung gekriegt.
Ja, und es war wahrscheinlich auch eine Kombination gewesen, noch mit, so, mit Geldthemen.
Dann schon,
eine Frau, man redet nicht über Geld. Geld ist ein Tabuthema. Man redet lieber über Sex und den Tod als über Geld.
Mhm.
Es ist so, im Verborgenen, Geld ist dreckig. Wir haben so viele Glaubenssätze, die einem mitgeben. Es ziemt sich nicht, über Geld zu reden. Oder? Das war natürlich so wie so ein doppelter Tabubruch gewesen, dass jetzt eine Frau und dann in so einer typischen Männerdomäne, auch im Fintech-Bereich, die Zahlen sind krass, oder? Nur 4% der weltweiten Fintech-Gründer sind Frauen. Das ist nichts.
Mhm.
Also eigentlich, und wer kontrolliert Geldwelt, Finanzwelt? Wie viele Bankenchefinnen haben wir? Das ist unter 1% in der Schweiz. Kann sich wahrscheinlich kaum mehr können die Leute eine nennen.
Mhm.
Also es ist wirklich, das ist so eine von den letzten Bastionen, oder? Wo, also gut, es gibt schon noch andere, auch Militär oder Defense, wo sehr viel einen Mannenüberschuss hat. Aber in der Finanzwelt natürlich auch.
Und wie hast du denn für dich die Motivation oder den Antrieb gefunden, nicht einfach anzuschmeißen und zu sagen, wisst ihr was, bloß noch in die Schuhe? Also was hat dich motiviert und antrieben?
Also ich glaube, ich bin sehr resilient und I don't take no as an answer. Also für mich ist es Nein nicht etwas, wo ich dann einfach aufhöre. Das treibt mich eher im Gegenteil, das treibt mich noch mehr an und um es eben beweisen. Und ich glaube, das ist, ja, ich denke an mich, das sollten sich alle Menschen bewahren, weil ich schaue an mich meine Kinder an oder wie sie laufen gelernt haben. Man geht 1000 Mal um. Oder wenn ich schaue immer die Videos von den Babys, oder wo sie angefangen haben. Und sie geht so viel mal um. Sie stehen immer wieder auf und sie stehen immer wieder auf. Und wenn ich mal keine Motivation habe, schaue ich die Fotos, also die Videos an.
Und stehst du wieder auf?
Ja, und das hat ja eigentlich jeder Mensch in sich, oder?
Ja.
Und dass man uns immer wieder auch daran erinnert.
Der Zugang zu Themen, eben wie Finanzen oder Wirtschaft, da ist ja, eben, das hast du auch schon angesprochen, von Frauen, oder ist Frauen historisch eigentlich durch patriarchale Strukturen erschwert worden über Jahrhunderte hinweg. Was treibt dich an, Frauen heute für deine Branche und über diese Themen zu begeistern?
Ja, es sind mal Zahlen, oder? Also laut World Economic Forum wird es noch 123 Jahre gehen, bis wir die gleichen ökonomischen Chancen haben weltweit.
Wie viele Jahre?
123 Jahre.
123, ah, super.
Ja, es gibt noch für andere Themen geht es noch länger, aber für ökonomische Chancen sollte es eben noch 123 Jahre. Das heisst, wir werden es alle nicht mehr erleben. Außer wir haben in der Longevity so einen Durchbruch. Ich weiss es nicht, ob wir es noch so lange werden leben. Aber das ist schon etwas und ein grosser Antrieb und ein Lebenswerk, das zu beschleunigen. Und ich glaube, in der Schweiz sind wir jetzt eben wirklich recht auf einem guten Weg. Ich sage jetzt so ein bisschen den Elex-Effekt, wo wir angefangen haben, nur 18% von der Frau investiert. Jetzt sind es 30%. Das sind natürlich nicht nur wir alleine, aber wir haben Freude. Wir haben darüber ja auch ein Buch geschrieben, zum aufklären, aufrütteln und dass man auch mit viel Checklisten und so kann auch konkret etwas dagegen machen, gegen diese Lücken.
Und ich sage jetzt einmal, so Frauen, wenn du konfrontiert bist mit so Frauen wie mir jetzt, oder eigentlich gut ausgebildet und eigentlich auch interessiert, aber gleich mit Hemmschwellen, was würdest du jetzt mir raten?
Also ich glaube jetzt für dein Kind ab und zu, wir merken viel von unserer Community, also gerade Mütter, die spätestens, wenn sie Mütter werden, sehen, hey, wenn ich jetzt eigentlich anfange, ich kann meinem Kind so viel mitgeben, ich das Kindergeld zum Beispiel einfach einen ETF-Sparplan machen und die Zeit ist ja die beste Freundin von der Anlegerin. Also eigentlich wäre gestern der beste Zeitpunkt gewesen. Heute ist auch nicht schlecht. Morgen ist noch viel, schon wieder viel schlechter. Einfach mal anfangen. Und dann kann der Zinseszinseffekt, und das ist ja das exponentielle Wachstum, durch den Zinseszinseffekt können sich auch nur Wissenschaftlerinnen vorstellen. Sehr schwierig für uns, wo das nicht Naturwissenschaftlerinnen sind, sich dann vorstellen, wie das Geld dann plötzlich wächst. Also, es geht gar nicht so um wie hoch sind die Beträge, sondern es ist wichtig, jeden Tag zählt. Und ich glaube, dass viele sind wirklich motiviert, das für ihr Kind zu machen.
Du bist jetzt mittlerweile ein Standing in dieser Branche. Man kennt dich, man nimmt dich wahr, ihr seid laut, ihr seid präsent, ihr zeigt euch. Wie hast du das Gefühl, also jetzt gerade wenn wir so über deine Anfänge geredet haben als Wirtschaftsjournalistin, zu jetzt, wie ist die Resonanz auf dich?
Ja, also ich habe eigentlich gemeint, das wird dann nach SRF, habe ich eine andere Rolle, es wird weniger Öffentlichkeit geben und es ist ja das Gegenteil passiert. Und auch, weil wir natürlich Berichterstattung erlebt haben, wo wir sogar müssen einklagen mussten, also wir müssen gegen sexistische Berichterstattung, wo wir dann auch gewonnen haben, gegen ein Portal, das hier in Zürich sitzt, hat dann im Namen von Elex auch müssen mehrere tausend Franken an Frauenhäuser spenden, weil sie es verloren haben. Und sie haben dann aber gleich weitergemacht mit der Berichterstattung. Natürlich nicht mehr auf dieser übelsten Sexismus-Schiene, sondern einfach sonst mit viel Fake News. Und das ist, da merkt man natürlich wirklich auch, dass sie uns nicht in diesem Feld haben wollen.
Hat man Angst? Ja. Was ist es denn? Also, ist es sicherlich so Schiss davor, dass jetzt du noch.
Ja, wir legen den Finger auf den wunden Punkt. Wenn die Frauen mehr Geld haben, wenn du Geld hast, hast du Freiheit, Unabhängigkeit, du kannst dich lösen aus toxischen Beziehungen, aus dem Job, aus Situationen. Eben, du kannst auch an meinem Job mal sagen, hey, ich gehe, ich halte das nicht mehr aus, so wie das da läuft. Ich kann meinen Notfall puffen, ich kann ein bisschen Sachen auf der Seite, weil ich angelegt habe. Und das will man nicht, weil es sind immer noch 56% der Frauen in der Schweiz, sind wirtschaftlich abhängig, können sich nicht selber wirtschaftlich über Wasser halten. 56% ist die Mehrheit. Und das ist natürlich, dort rührt auch die Angst her. Wenn die Frauen jetzt plötzlich all selbstständig oder auch können entscheiden, was sie machen, wo an ihr Geld geht. Und ich sage immer, mehr Geld haben, Geld kann auch wahnsinnig viel für andere bewirken. Und man sieht gerade auch im Mikrofinanzbereich Frauen, wo dort kommen ja mehr Frauen für so kleine Geschäfte Geld über, weil sie das auch wieder in die Gemeinschaft, in die Bildung und so weiter investieren, ihr Geld, oder?
Was ist das eigentlich für eine Zeit gewesen, das Start-up zu gründen? Und eigentlich alles auf die Karte zu setzen, ohne zu wissen, wie es rauskommt?
Ja, das war gerade eine extreme Zeit gewesen. Wir haben ja die erste web-based App während Corona noch gebaut. All online, remote. Wir haben uns gar nicht groß treffen oder getroffen. Und dort haben wir sowieso irgendwie nicht gewusst, wie es weitergeht. Also ist es irgendwie wie nicht so drauf angekommen. Ich glaube, es haben noch viele dort plötzlich etwas ganz anderes gemacht oder müssen ganz umstellen auf online. Und das ist wirklich für uns jetzt so ein guter Zeitpunkt gewesen. Und wenn ich jetzt natürlich rückblickend schaue, also wir haben zum Teil wegen ein paar 10'000 Franken, wo wir den Bridge Loan nicht bekommen haben. Es ist wirklich immer so ein Oszillieren zwischen Nahtod und völliger Euphorie. Und wir haben so viel Mal, sind wir kurz vor dem Ausgestanden. Wenn ich das alles gewusst hätte, was da auf einem zukommt, hätte ich es wahrscheinlich nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Es war so anstrengend gewesen. Und jetzt werden wir dann bald 5, oder? Jetzt weiss man, dass man eigentlich, und ich glaube auch, das macht das Unternehmertum aus, die besten Unternehmerinnen und Unternehmer sind die, die immer einfach neue Lösungen finden für Probleme.
Oder? Für all die Probleme.
Ja.
eben, wo dir ja auch sehr zur Seite gestanden ist und dich sehr unterstützt hat im Unternehmertum, ist dein Partner gewesen, also Ehemann. Und 2024 ist er gestorben infolge von einem Hirntumor. Du hast das damals auf den sozialen Medien geteilt. Ich mag mich sehr, sehr gut daran erinnern. Wie geht es dir heute?
Ja, es ist so, also sicher viel, viel besser als in den letzten 3 Jahren. Also, weil ich glaube, was ich eben dort, was dem öffentlichen Teilen auch vorausgegangen ist, ja schon 13-monatige Sterbebegleitung. Währenddem natürlich alles gleich weitergeht und die bösartigen Kommentare und Shitstorms und Hürden, die man hat. Und dort haben wir ja nicht drüber geredet. Und auch nicht wollen. Mhm. Eben, weil mein Mann ist ja nicht in der Öffentlichkeit gestanden. Nachher haben wir eigentlich auch abgemacht, dass wir es teilen, um auch anderen Krebskranken oder Ähnlichen können, helfen oder unterstützen, weil sehr wenig darüber geredet wird, obwohl es uns alle betrifft, früher oder später, auch in der Familie, Verlust, Trauer, Tod. Und ja, ich glaube auch seither, ich kann viel bewusster auch, und ich glaube, man nimmt jetzt auch viel mehr so Plattformen wahr. Es gibt Trauerbegleitung, es gibt Plattformen, die einem helfen in diesen Zeiten. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es professionelle Trauerbegleitungen gibt. Wenn ich das besser auch gewusst hätte, hätte ich von Tag 1 an wirklich jemanden an der Seite gehabt. Weil meistens in dem Moment bricht so vieles über einem rein, auch Bürokratie, dass man gar keine Zeit hat und Überlegungen, um so etwas in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja etwas vom Wichtigsten, gerade auch wenn man ein Kind hat, dass man begleitet wird. Und ja, es sind dann auch so viele Sachen, oder wo man einfach gar nicht weiss, weil ja niemand sich mit dem beschäftigen will.
Und du bist eigentlich in der ganzen Aufbauphase von deinem Unternehmen plötzlich in einem Club gewesen, das hast du selber so genannt, wo du nie hast wollen drin sein, nämlich im Club von der Witwe.
Ja, und ich habe wirklich Angst gehabt, oder? Ja, alles zu verlieren. Ich habe auch noch Angst gehabt, jetzt verliere ich auch noch das Unternehmen und eben, und es ist ja, und ich muss sagen, dass, also, etwas sinnstiftend arbeiten hilft ja bei Trauma. Mhm. Dass man einfach sieht den Sinn, dass man anderen Menschen helfen kann oder sie stärken, finanziell stärken jetzt in unserem Leben und dass das sehr, sehr wichtig ist und auch meine Mitarbeiterinnen und Co-Founderinnen oder wo immer da gewesen sind. Und für mich ist das wie so ein Happy Place gewesen in dem ganzen, also, eben, da steht ja das ganze Leben Kopf, mhm. oder? Also, das wissen die Angehörigen der Krebskranken, das ist unglaublich, was da für Begriffe auf einem plötzlich für Koordinationen, Therapiekoordinationen, Spezialisten, Onkologie und man hat keine Ahnung von diesen Themen oder auch gesundheitlich nicht und es ist so wichtig, dass man in eine Studie noch reinkommt. Es ist alles so überwältigend gewesen und man hat immer das Gefühl, man macht es nicht richtig oder hätte noch mehr können machen. Das ist übrigens etwas, wo sehr wichtig ist. Die grösste Überlebenschance, auch wenn man krank wird, hat jeder Mensch, wenn irgendein Angehöriger oder jemand da ist bei ihnen und fragt und schaut und der Ärzte und der Abteilung auf die Nerven geht und nachfragt und ob man nicht noch mehr machen kann und dass die viel auch länger leben oder auch besser oder mehr entdeckt wird, auch besser geheilt wird. Also das ist so wichtig, dass Angehörige dann dort sind. Ich habe ja dann das Glück, das Privileg, einen Job, den ich können, am Laptop natürlich auch im Krankenbett oder in der Chemotherapie können arbeiten oder am Buch schreiben, wo man dazu mal entstanden ist. Mhm. Ja, aber also es ist natürlich für mich und auch für das ganze Team, glaube ich, schon wahnsinnig. Also ob man, das ist wie in einem sehr, sehr schlechten Film, als ob man die Herausforderung nicht auch noch bräuchte. Ja. Oder?
Auf Instagram hast du am Ende März von diesem Jahr hast du ein Schwarz-Weiß-Foto geteilt von dir und hast dazu geschrieben, dieses Foto ist makellos, mein Leben ist es nicht. Wie hat dich der Verlust verändert, persönlich?
Ich glaube, das sind, also man merkt auch unter diesen Posts, oder es wundert mich auch, dass wirklich viele Leute das auch teilen und dass es ihnen ähnlich geht. Man hat immer so das Gefühl, man ist ja allein, oder, und dann merkt man auch, wie viel ja, über Jahre, auch nach 6-7 Jahren, so geht nicht einfach weg, oder? Nicht in der Gesellschaft, im Job und so, ist ja einfach so nach einem Jahr vielleicht höchstens, mhm. und dann muss alles wieder genau so funktionieren. Man hat auch nicht einmal in grossen Firmen, wie geht man mit Angehörigen um, wenn sie ihre Eltern verlieren oder irgendwie jemand aus der Familie, haben wir Anlaufstellen, hat man irgendetwas, wo man sie unterstützt und ihnen mitgibt, das sind für mich alles so Themen, die in der heutigen Gesellschaft überhaupt nicht aufgefangen werden und auch nicht gross thematisiert werden.
Und ich meine, es ist ja so, eben das ist das, was uns ja eigentlich verbindet. Die meisten Leute dann irgend oder verlieren irgendwann im Verlauf vom Leben jemanden, den sie lieben. Das gehört wie dazu, oder?
Ja.
Aber irgendwie, und das hast du auch schon angeprangert, schaffen wir es nicht, richtig darüber zu reden oder damit umzugehen. Was sind deine Beobachtungen oder was sind deine Erlebnisse mit Umgang mit Trauer, auch gerade von anderen, wenn man selber betroffen ist?
Ja, also Trauerforschung ist ja auch nicht so, noch nicht so lange macht man die ganze Trauerforschung, mhm. auch neurowissenschaftlich, was passiert mit dem Körper, wenn man trauert, was mit dem Hirn, gibt es Mary Frances Connor, eine Neurowissenschaftlerin, die sehr spannend darüber schreibt, es gibt wirklich Psychologinnen auch, wo das, also es ist mehr Frauen, die sich an diesem Trauerforschungsgebiet annähern, interessanterweise. Und ich glaube, man weiss viel zu wenig darüber, auch dass gerade auch sogar bis zu den körperlichen Funktionen, dass sich das verändern kann. Die Übersterblichkeit ist enorm gross, wenn man jemanden verliert. Bei Männern und bei Frauen, bei Männern ist sie sogar noch grösser, wenn sie ihre Partnerin verlieren, dass sie auch sterben innerhalb von einem Jahr. Also das sind auch so Sachen, oder dass man in eine Suchtkrankheit reingeratet oder so. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen, sind dann noch Kinder dann das, was einem rettet. Für die muss man da sein, für die muss man stark sein. Oder auch, das wird einem so belächelt, oder Haustier, Hund oder so, wo wirklich da ist, also wo einem dann weckt am Morgen und man muss gleich wieder raus und alles, oder? Und das sind... Da sieht man, es gibt so 6 Phasen von der Trauer, sagt man. Das ist natürlich auch individuell und auch nicht chronologisch, wo einem immer wieder einholen könnte. Mhm. Und man lernt ja einfach über die Jahre besser damit umzugehen, aber sie ist ja immer noch da und sie kann einem jederzeit auch wieder einholen. Gerade auch so Todestage und so weiter. Und das spüre ich auch bei vielen Menschen. Aber vielleicht können wir es auch ein bisschen positiv sagen, the good grief. Es gibt so Podcasts oder auch Channels, wo es gerade auch in den USA mehr offener über die ganzen Trauerreisen eigentlich redet und dass man auch daraus wachsen kann. Und es gibt sehr viele gute Bücher, ja.
Gibt es etwas, was du über dich gelernt hast, was dir geholfen hat in dieser Phase, irgendetwas, was du kannst mitgeben?
Sicher Gespräche auch mit Leuten, die es selber erlebt haben, oder? Ja. Weil irgendwie mit Leuten, es gibt ja die Leute, die den Tod schon erlebt haben im Umfeld oder die nicht. Und es ist so viel einfacher, und mit Leuten, die das auch erlebt haben, zu reden. Man kann auch 1000 Mal über das reden. Ich meine, es gibt so viele Fragen. Wann kommt man überhaupt auf? Wann entfernt man die Sachen? Welche Sachen behaltet man? Was ist richtig, was falsch? Am Anfang fragt man sich noch das. Und es gibt kein richtig und falsch. Das, muss ja auch wie wachsen, sonst hat man immer das Gefühl, man spinnt selber. Mhm. Oder man, und das merke ich bei vielen Leuten, dass sie sich dann wie verstecken oder das Gefühl haben, sie sind fast wie durchgedreht. Aber das ganz normale, auch körperliche und kognitive Reaktionen sind, zum Beispiel auch der Brain Fog,
ja.
Wo das Hirn, es braucht wahnsinnigen Aufwand, sich der Tod ist zu abstrakt für das Hirn, das kann das Hirn gar nicht nachvollziehen und sich dann ein ganzes Leben, wo man wie Google Maps ausgemalt hat mit einem Menschen, der kommt überall vor, an Geburtstag, vielleicht sogar in der Pension, in der Reise, in der Familie, in Situationen und einen Menschen wieder rauszulöschen aus dieser ganzen, das braucht wahnsinnig viel Kapazität. Ich habe es bei meinen Kindern gemerkt, auch in der Schule, wo sie einfach gesagt haben, Mami, ich habe keine Kapazität, ich bin einfach voll. Ich kann nicht mehr denken, ich bin einfach voll und das habe ich bei mir auch gemerkt. Und nachher natürlich durch the grieving brain, also das trauernde Hirn, auch verstanden habe, neurowissenschaftlich, wieso so ein Anschlag kommt mit den Kapazitäten.
Etwas, was mich noch spannend gedacht hat, ist, du und die Partner haben lange eigentlich im Konkubinat gelebt und die haben dann kurz vor seinem Tod eigentlich geheiratet. Und du appellierst eigentlich auch an Frauen heiratet. Jetzt könnte man ja sagen, dass das ein bisschen rückschrittlich ist, weil man ja die Ehe gerade in der Schweiz eher als veraltet wahrnimmt. Warum? Warum der Appell?
Ja, ich meine, ich habe ja auch schon jeden Zivilstand durchgemacht und ich bin ja schon geschieden gewesen. Also ich bin ja jetzt auch nicht so ein Ehefan gewesen und eine wilde Ehe wäre für mich total okay gewesen. Aber ich meine, meine Co-Founderin und Anwältin Nadine Jürgensen hat ja schon über Jahre einfach gewarnt, Anwälte sind keine Partypuppes, gehen immer vom Schlimmsten aus, oder? Und sie sagen einfach, wenn eine Frau, und meistens ist es einfach die Frau, mehr Sorgearbeit und leistet und mehr für Kinder da sind, mehr unbezahlt, dann ist es so ein Risiko, eben Konkubinat sein. Man kann schon Konkubinatsverträge machen, aber man kann ganz vieles einfach nicht aushebeln. Zum Beispiel das Erbrecht. Partner, wenn sie verheiratet sind, erben zum Nulltarif. Also im Konkubinat hast du kein Recht. Wenn es jetzt einen Krankheitsfall gibt, auch darfst du überhaupt ins Spital. Ja. Es ist ja nicht gesagt, dass du es mit den Schwiegereltern gut hast. Also oder mit den Eltern, die dürfen dir dann bestimmen. Vielleicht lohnt es sich gar nicht vor. Vielleicht hat man Patchwork-Situationen. Also es ist ja die Normalität heutzutage. Und wenn das einfach nicht geregelt ist, kommt dazu, dass gerade Frauen, die vielleicht Teilzeit geschafft haben, unbezahlt geschafft haben, und eine Witwerrente ist für die essentiell, oder? Mhm. Sie müssen ja gleichzeitig noch die ganze Ruhe von den Kindern auffangen. Wie sollen sie dann gerade aufstocken auf 100%, wenn sie vorher eine Teilzeit für Kinder also geschafft haben und sonst noch für Kindtags ist? Es ist einfach eine total unmögliche Situation, oder? Mhm. Und ich sehe das halt mit Sorge im Konkubinat, wenn es jetzt so wäre, wenn beide gleich viel würden verdienen, wenn wir den Pay Gap nicht hätten, wenn 50-50 alles geteilt wird werden, wieso heiraten, ja, kann man sich fragen, aber es ist ja die Realität, sieht ja völlig anders aus.
Und auch, ich glaube, eine Erfahrung, die du noch gemacht hast, ist das mit den Konten, wo auch ein Learning ist, kannst du das noch schnell teilen, das habe ich auch spannend gefunden.
Ja, also ich meine, viele Menschen überlegen sich gar nicht den Nachlass, also bei mir ist der Nachlass über 2 Jahre gegangen. Gut, ich habe es vielleicht maximal kompliziert gehabt, mein Mann war Ausländer, hat verschiedene Länder noch geschafft und dann haben wir noch Patchwork-Situation gehabt, also da kann man sich dann auch mal vorstellen, wie lang das geht und ich habe eben auch mit verschiedenen Länder und Praktiken und Sprachen dann auch zu tun gehabt. Und das unterschätzt man dann vielleicht auch ein bisschen, oder? Also sind ja auch viele in der Schweiz, haben noch andere Nationalitäten. Und dann bei den Konten ist es einfach mal so, wenn man nichts Spezielles, nur Gemeinschaftskonten Vorkehrungen getroffen haben, wird es einfach mal alles gesperrt, oder? Es wird einfach... Und dann hat man noch Anrecht Lohnfortzahlung, je nachdem, wie lange jemand dort gearbeitet hat. Und dann kommt auch einfach nicht mehr der Monatslohn, kommt ja dann nicht mehr rein, oder? Und das ist gerade bei Familien, wo jetzt der Mann, wie es in vielen Familien ist, der Haupternährer, vielleicht sogar Alleinernährer ist, also das ist dann...
Gravierend.
Das ist dann prekär, oder? Mhm. Also die brauchen dann irgendwelche Überbrückungen oder gerade in der Gemeinde Sozialhilfe, aber ob das so schnell geht...
Und das ist auch, wenn man verheiratet ist?
Das ist natürlich auch, wenn man verheiratet ist. Also, und darum sagen wir auch, ich brauche ein eigenes Konto, egal ob Mann oder Frau, bitte ein eigenes Konto auch noch, wo ihr eben für Notfälle und auch für euch, zum selber eine Sicherheit zu haben, vorsorgen könnt.
Du bist dreifache Mutter. Wie gestaltest du heute dein Familienleben? Aber du hast gesagt, es ist auch eine Patchwork-Situation. Wie machst du das?
Ja, ich habe jetzt das Glück, dass sie schon ein bisschen selbstständiger sind. Sie sind sicher auch, sie haben natürlich auch selbstständig müssen werden. Die Jüngste war 10, als sie einen Vater verloren hat. Und ich glaube, gerade bei den Buben ist es halt schon so, also kein Vorbild haben, kein männliches Role Model haben, ist nicht einfach zum Aufwachsen. Mhm. Und in unserer Familie hat sowieso, mein Vater ist auch früh gestorben, also dort ist auch kein Grossvater rum und ich habe eine Schwester. Also es ist, ich glaube, dass, und das tut mir auch heutzutage immer noch am meisten weh, wenn ich Väter mit Kind sehe. Mhm. Das ist schon ein bisschen etwas, das, wir haben auch viele, die jemanden verlieren, ein bisschen Wut. Zuerst habe ich auch ein bisschen Wut empfunden auf ältere Menschen, wieso dürfen die leben und jetzt haben 3 Kinder keinen Vater mehr und er musste gehen. Und das habe ich jetzt nicht mit älteren Menschen, aber bei Vätern, wo halt dort merke ich ein bisschen, wie ich dort halt auch so ein bisschen die die Emotionen schon immer noch aufkommen, ja.
Verständlicherweise auch. Welche Werte, die du dir aufgebaut hast, welche sind dir wichtig, dass du sie dir mitgeben kannst, deinen Kindern?
Gut, ich wünsche mir natürlich auch, also ich habe ja so ein bisschen Philosophie, kill them with kindness. Mir ist sehr wichtig, dass man nett ist miteinander.
Das hast du respektvoll.
Ja, wirklich. Also, ich spiele auch nicht gegen Personen oder so. Und auch nicht, ich hasse auch nicht Männer. Also, ich habe meinen Mann sehr, sehr geliebt. Und Love of my life war. Und eben, ich glaube auch der Respekt, die Anerkennung von den Menschen. Ich bin auch Philanthropin. Ich interessiere mich für Menschen. Ich mag Menschen. Und gleichzeitig, was ich jetzt, wenn du fragst, wenn ich mich verändert habe, dass ich bin sehr fearless geworden. Also, wenn jemand nicht gerade verletzt und niemand gestorben ist, bringt mich also gar nicht aus der Fassung. Mhm. Also, auch im Geschäft oder andere Sachen. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Gelassenheit im Leben gegenüber und können priorisieren, was wichtig ist und was nicht.
Und das gibt es in
der Das ist wichtig, ja.
Das gibt's auch.
Fürs Leben.
Ja. Okay. Lass uns noch ein bisschen in Zukunft schauen. Du hast jetzt das Unternehmen, das LX, das jetzt dann gleich 5 wird. Du hast gesagt, wie stellst du dir zum jetzigen Zeitpunkt deine Zukunft vor?
Ja, jetzt sind wir ja gerade in Top 10 Swiss Fintechs gewählt worden. Also wir sind die Schweizer Nationalmannschaft für Fintechs. Dürfen da dabei sein. Da ist wirklich auch mit der Hilfe unserer Hochschule, ETH, EPFL und auch Venture Lab die Schweiz selber, oder, wo hilft, gehen wir auf Roadshow in London und wir finden natürlich, die Lücken sind global. Jetzt, wir sind die erste Investing-Plattform für Frauen in Europa, Festland Europa. Mhm. Und es könnten eigentlich noch mehr Frauen davon profitieren. Jetzt sind wir auf Expansionskurs. Ich könnte mir vorstellen, eben, dass wir wirklich in den nächsten Jahren auch mit Elex in weitere Länder in Europa expandieren.
Ah, okay. Cool. Okay. Dann, Patricia, lass uns noch ein bisschen locker den Podcast ausklingen. Wir sind schon fast am Ende. Wir haben noch eine Rubrik.
Die heißt ein Fach.
Geil, es ist unglaublich
heiß. Ich bin
auch am Schwitzen. Glow. Die Rubrik heißt Truth or Snack. Und es ist eigentlich relativ einfach. Also entweder, also ich stelle dir eine Frage und entweder du sagst mir das Wort oder du beantwortest die Frage oder du tust etwas snacken. Das hier ist sehr sauer und das hier ist sehr scharf. Ist gut.
Okay. Scharf macht noch mehr. Also, Geld, also wahrscheinlich sauer ist jetzt zum Abkühlen besser.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie viel Geld hast du bei deiner schlechtesten Investition oder bei deinem schlechtesten Investment verloren?
Ja, das ist natürlich so gewesen. Wir haben ja gerade studiert bei uns die Dotcom-Krise, die Internetkrise, wo alles dann Firmen pleite gegangen. Also, man hat in Firmen investiert, die es nachher gar nicht mehr gegeben hat. Das haben wir natürlich auch ausprobiert als Wirtschaftsstudenten in der WG und haben dort ein bisschen investiert. Aber zum Glück noch nicht so mit grossen Beträgen. Aber ich habe dort wirklich, also, dort vieles gelernt, was man eben nicht macht. Die Einzelaktien, Klumpenrisiko. Und ja, ein paar Tausend habe ich dort, ja.
Welche berühmte Schweizer Persönlichkeit würdest du nie um einen Finanzrat fragen?
Jetzt müssen wir mal überlegen, wärst du nicht der Beat Boy so verschuldet oder
ja,
so?
Oh, ja. Ja.
Nein, also es ist ja, also das Verschulden ist natürlich ein Riesenfalle und 400'000 Menschen in der Schweiz sind verschuldet. Mhm. Also ja, und wir haben, aber da muss ich auch sagen, wer sich interessiert, muss aus den Schulden rauskommen. Wir haben kostenlos wirklich auch Checklisten und Artikel darüber, wie man sich einen Plan machen kann und auch gerade ein Coaching kann, wo wir kostenlos wirklich den Leuten gezeigt haben, weil das sind viele Leute, oder? Und gerade auch Junge sind mega gefährdet. Buy now, pay later, all die Sachen, Kredit
ja
auf Kredit.
Schambehaftet, ja. Das Thema, oder?
Ja. Ja.
Bist du heute ein Coop-Kind?
Ich bin früher ein Coop-Kind. Das ist, glaube ich, immer dort, wo man näher ist. Aber meine Kinder sind so Marktprodukt-Fan. Also darum sind die total auf Coop.
Okay. Welches ist dein schlimmste Interview gewesen als Journalistin? So, irgendwo zu Davos hat es da sicher mal eins gegeben, oder?
Ja, ich habe mit einem gewissen Rohstoff-Guru ein Interview geführt. Und, also, es hat viele so Episoden gegeben. Ich nehme an, du hast das auch erlebt. Aber es, so enorm war es dann wirklich gewesen. Also, hat mir dann nach dem Interview hat mir dann der Hotelschlüssel gesagt, und soll jetzt aufkommen und so. Also, ja, so in dem Stil.
Okay,
so, wow. Ich, ja.
Was, also was machst du denn?
Eben, ist, und
denkst dann, du dann auch so, hey, hallo?
Und man hat das ja abgemacht und dann willst du es eigentlich gar nicht spielen, oder?
Ja.
Das Interview und ja, man ist dort halt auch noch jung und dann denkt man, ja, man muss jetzt den Auftrag ausfüllen und erfüllen und tut es dann gleich
abliefern. Eigentlich hätte man das gerade noch transparent hinten sollte noch dranklopfen.
Ja, schade, dass es nicht von der Kamera
kommt. Ja. Nein. Welches Klischee oder welche Klischees über die Finanzwelt stimmen?
Ja, also die ganzen Jargon und Blabla, drei Buchstaben Abkürzungen oder ETFs, also die ganze Schweiz weiss jetzt, was ETFs ist, wir haben auch ETFs. Das ist aber schon ein bisschen krankheit, also ein bisschen mühsam, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht immer ins Englische verfallen. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was die Leute so abschreckt, oder was dann so wirkt, als könnte man es nicht verstehen. Und dabei ist das gar nicht so ein Buch mit sieben Siegeln, das Investieren.
Okay. Wie hoch ist dein grösster finanzieller Verlust in Franken?
Mal schauen. Also, hoffen einfach nicht, dass Start-up mein grösster finanzieller Verlust ist. Es ist viel Geld drin. Dumm. Okay. Aber jetzt tun wir mal da, glaube ich, zur Abwechslung mal etwas essen.
Und die letzte Frage so schlimm. Noch. Die letzte Frage noch, bevor du wahrscheinlich nicht mehr kannst reden.
Das ist im Vogel weggeschmolzen.
Ist es?
Nein.
Würdest du in Coop-Aktien investieren?
Das ist doch auch genossenschaftlich organisiert. oder meine ich jetzt so? Also,
aber geht würdest, nicht. Wenn du könntest.
Ich habe ja schon etwas da rein.
Okay.
Das ist jetzt etwas, ich darf keine Einzelaktien-Tipps
so. Super, gut. Weißt du, also dann sage ich danke viel mal.
Danke dir.
Nimm noch einen Schluck Wasser, liebe Patrizia. Danke viel mal für die Insights und für das spannende Gespräch. Es war sehr schön mit dir. Es tut mir leid, dass es so einen sauren Abschluss
hat. Ja, und danke, aber die will ich sicher gar nicht kaufen.
Das war Coop-Kind, der Podcast von der Coop-Zeitung. Folgt uns doch auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram und auf TikTok und hört auch in zwei Wochen wieder rein. Bis dann, ciao zusammen.